Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier und zu dieser Folge von Himmelwärts und erdverbunden kann ich Katharina Nilles als Gast begrüßen. Sie ist die Bolivien-Referentin in der Diözesanstelle Weltkirche des Bistums Trier. Katharina, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Bolivien-Referentin, denn seit über 60 Jahren mittlerweile gibt es die Partnerschaft zwischen dem Bistum Trier und der katholischen Kirche in Bolivien. Dort zuerst mit dem Erzbistum Sucre, später dann eben mit der katholischen Kirche in ganz Bolivien. Und natürlich hat sich die Partnerschaft in den 6 Jahrzehnten auch sehr verändert. Anfangs war auch noch gar nicht von einer Partnerschaft die Rede, sondern von Bolivien-Hilfe zum Beispiel. Das klang wesentlich einseitiger. Priester und Ordensfrauen aus dem Bistum Trier, die sind für mehrere Jahre nach Bolivien gegangen, um dort in der Seelsorge mitzuarbeiten oder zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung. Die Kirche in Bolivien wurde mit Geld unterstützt. Finanzielle Hilfen spielen immer noch eine Rolle. Mittlerweile ist aber der Anspruch, eher eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu gestalten. Junge Leute aus dem Bistum Trier leisten einen Freiwilligendienst in Bolivien und umgekehrt kommen aber auch junge BolivianerInnen für ein Jahr nach Deutschland. Regelmäßig gibt es zum Beispiel gegenseitige Begegnungsreisen und über Themen wie die Klimakrise gibt es gemeinsames Überlegen und auch gemeinsames Anpacken. Das drückt sich auch in der Bolivien-Partnerschaftswoche aus. Jedes Jahr in der Woche für Erntedank, die wird im Bistum Trier und in Bolivien gemeinsam begangen. Diese Podcast-Folge wird am Samstag, den 28. September veröffentlicht und da fängt die Partnerschaftswoche 2024 gerade an. Katharina, Thema der Partnerschaftswoche ist in diesem Jahr mit Bildung Zukunft gestalten. Wo wurde denn diese Themenidee geboren? In Trier oder in Bolivien?
Beides. Also wir machen es üblicherweise so, dass wir im Frühjahr zusammen mit der bolivianischen Kollegin das Thema gemeinsam beschließen. In diesem Jahr gab es mehrere Anlässe für das Thema Bildung. Also das vielleicht noch mal kurz zu dem Thema an sich. Wir teilen das noch mal in 3 Unterthemen. Und zwar, das ist erstens politische Bildung, zweitens Umweltbildung und drittens Zugang zu Bildung. Also wer kann sich eigentlich wie weiterbilden und wovon hängt es ab? Das Thema politische Bildung kommt unter anderem eben daher zustande, dass man ja nicht nur in Deutschland, sondern generell in Europa in einer starken populistischer und extremistischer Parteien sieht und gleichzeitig in Deutschland die Mittel für politische Bildung gekürzt werden. Und wir unter anderem damit in Deutschland eben auf die Situation hinweisen möchten, dass das vielleicht nicht so eine richtig gute Idee ist.
Lass mich da gerade mal einhaken. Du hast hingewiesen auf die politischen Entwicklungen in Deutschland und Europa, die, ich sag mal so, politische Bildung notwendig machen. Aber in Bolivien ist das politische System über die Jahrzehnte ja auch nicht sonderlich stabil, muss man ganz ehrlich so sagen. Welche Rolle spielt denn da politische Bildung für die Menschen?
Genau, also du hast jetzt gerade schon die politische Situation in Bolivien angesprochen. Die ist tatsächlich relativ kompliziert. Also vielleicht haben die vereinzelte Hörerinnen und Hörer die Entwicklung der letzten Jahre so mitverfolgt. Also was sich generell abzeichnet, ist eine tiefe Spaltung. Also zwischen dem MAS-Lager, zwischen der Opposition und auch innerhalb der MAS-Partei. Und zunehmend auch die Tendenz, dass die Menschen sich gegenseitig nicht mehr glauben, dass sie die Wahrheit sagen. Ich denke, politische Bildung oder Bildung insgesamt versetzt uns ja nicht nur in die Lage, einen guten Beruf zu bekommen, sondern auch eben zu hinterfragen, was politisch vor sich geht, was auch in dem eigenen Leben vor sich geht und Verantwortung für sich selber zu übernehmen und für die Gesellschaft zu übernehmen und eben auch politisch sich einzubringen. Vielleicht kann ich da kurz schon vorgreifen zu dem Gast, der kommt. Wir haben einen Gast eingeladen jetzt diese Woche, der arbeitet in Bolivien bei der Fundación Jubileo. Das ist eine politische Stiftung in kirchlicher Trägerschaft. Die veröffentlichen zum Beispiel zu den Themen Umwelt oder Umweltverschmutzung, Quecksilber in den Flüssen, Auslandsverschuldung, aber auch eben viel zur politischen Situation. Und die haben eine relativ große Glaubwürdigkeit. Also denen wird zugetraut, dass sie so unabhängig vom Lager so die Situation darstellen, wie sie ist.
Hohe Glaubwürdigkeit, das ist ja schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung, dass sie wirken können. Aber wie sind denn die Wirkungsmöglichkeiten dieser Bildungsarbeit?
Gut, die machen verschiedene Dinge, also sie führen verschiedene Vorträge durch, meistens online und geben Veröffentlichungen heraus zum Thema. Die Medienlandschaft ist sonst nicht so vielfältig, muss man sagen, also die größte oppositionelle Medium oder was als relativ unabhängig galt, ist jetzt, glaube ich, Anfang des Jahres, haben die geschlossen aus finanziellen Gründen. Das heißt, viele Menschen haben den Wunsch, sich objektiv zu informieren, und da leistet die Stiftung einen hohen Beitrag.
Und das ist eine Arbeit, die auch im Zuge der Bolivien-Partnerschaft mit unterstützt wird?
Ja, also das Bistum Trier war unter anderem an der Gründung der Stiftung beteiligt. Es gab damals ein Stiftungskapital, die Details müsste ich allerdings selber nachschauen. Ab und zu werden mal vereinzelte Projekte wieder gefördert, aber im Großen und Ganzen trägt sich die Stiftung mittlerweile selber.
Gibt es möglicherweise auch sowas wie einen Erfahrungsaustausch zwischen der Arbeit, die die Stiftung macht, und euch und politischer Bildungsarbeit hier? Weil so ein Stichwort war ja auch voneinander gegenseitig lernen. Spielt das auf dem Sektor auch eine Rolle?
Wenn es Online-Veranstaltungen gibt, werden wir öfter dazu eingeladen, wobei es da sich auf das Spanisch sprechende Publikum doch beschränkt. Jetzt während der Woche haben wir den Herbert Iraula von der Stiftung zu Gast. Der hält verschiedene Vorträge im Bistum in Trier, aber auch einen in Linz. Er ist bei verschiedenen Messen zu Gast und erzählt da eben von seiner Arbeit. Haben wir auch alles gesammelt, wo er wann zu sehen und zu hören ist, auf bolivien.bistum-trier.de. Genau, also da gibt es auf jeden Fall im Bistum die Möglichkeit, ihn und seine Arbeit kennenzulernen. Ansonsten versuchen wir, Kontakte zu politischen Akteuren in Deutschland auch verstärkt anzubahnen. Eine regelmäßige Kooperation gibt es aber bisher nicht.
Weitere Infos, wie zum Beispiel die Internetadresse, das packen wir natürlich alles auch noch in die Shownotes zu dieser Folge. Du hast eben drei Schwerpunkte genannt innerhalb dieses Bildungsthemas. Politische Bildung, haben wir jetzt drüber gesprochen, aber unter anderem auch Umweltbildung. Umweltverschmutzung, Klimakrise spielt ja in der Bolivien-Partnerschaft auch eine wichtige Rolle. Umweltbildung in Bolivien, was findet da statt?
Da finden verschiedene Dinge statt. Also Bolivien ist, obwohl es pro Kopf kaum was zum Klimawandel beiträgt, eines der Länder, das am stärksten davon betroffen ist. Man muss allerdings dazu sagen, wenn man die Amazonasbrände mit reinrechnet, dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Aber im Durchschnitt haben die Menschen nicht viel dazu beigetragen, kriegen aber jetzt eben Dürren oder diese Waldbrände ab, die momentan im Amazonasgebiet vor allem vor sich gehen. Das heißt, es ist teilweise auch schon ein sehr großes Bewusstsein dafür da, dass gerade eben was nicht stimmt und dass was passieren muss. Es gibt verschiedene Akteure, also Stiftungen vor allem, die über die Zusammenhänge aufklären, informieren, auch über die Umweltverschmutzung vor Ort. Ein anderes größeres Problem ist zum Beispiel größtenteils illegaler Bergbau, wo Quecksilber verwendet wird, um das Gold aus dem Gestein rauszuwaschen. Das Quecksilber landet dann oft in den Flüssen, und da es teilweise vor Ort kein anderes Wasser gibt, wird es dann verwendet zum Waschen, zum Kochen, zum Trinken mit den entsprechenden Gesundheitsfolgen. Also da die Menschen das am eigenen Leib spüren, ist da schon viel Bewusstsein für vorhanden und auch verstärkt ein Bewusstsein dafür, dass die Problematik nicht unbedingt selbst verursacht worden ist. An konkreten Handlungsmöglichkeiten: es gibt Aufräumkampagnen, es wird versucht, den eigenen CO2-Ausstoß oder den eigenen Umweltimpact sozusagen zu verringern, wobei eben, wie gesagt, die durchschnittliche Person in Bolivien schon nicht so viel zum Klimawandel beigetragen hat. Das heißt, die Verantwortung dafür liegt tatsächlich auch bei uns in Deutschland.
Ja, und zwar weitaus höher ja bei uns in Deutschland und in anderen Industrieländern als, du hast darauf hingewiesen, als in Bolivien. Das heißt, Umweltbildung, Bildung im Bereich Klimakrise kann ja eigentlich nur gemeinsam stattfinden, auf beiden Seiten der Partnerschaft. Wie findet da partnerschaftliche Umweltbildung statt?
Also es gibt teilweise Austauschformate, wo verschiedene Initiativen in Deutschland oder in Bolivien sich gegenseitig berichten, was sie machen. Ich finde, die Partnerschaft ist auch eine große Chance, Umweltbildung auch in Deutschland voranzubringen, einfach dadurch, dass man sich kennt und sieht, okay, mein Verhalten hat für die Person in Bolivien, die ich jetzt bei der letzten Begegnungsreise zum Beispiel kennengelernt habe, konkret die und die Auswirkungen. Das schafft einfach nochmal ein ganz anderes Verantwortungsgefühl, als wenn das irgendwo relativ abstrakt am anderen Ende der Welt gerade passiert.
Das dritte Unterthema, das du vorhin angesprochen hast, war Zugang zur Bildung. Du hast schon darauf hingewiesen, dass hier in Deutschland Kürzungen bei politischer Bildung stattfinden. Also es gibt weniger öffentliche Zuschüsse. Wir wissen aber zum Beispiel auch, dass Deutschland im Rahmen der Industrieländer eins derjenigen ist, wo Zugänge zur Bildung am meisten abhängig sind vom Bildungsgrad und vom Sozialstatus der Herkunftsfamilie. Insofern fangen wir vielleicht mal bei uns in Deutschland an. Zugänge zu Bildung, wo seht ihr da Defizite? Wo seht ihr da vielleicht noch, ich sag mal vorsichtig, Verbesserungspotenzial?
Genau, du hast es gerade schon gesagt. Also Deutschland ist, soweit ich weiß, auch in Europa das Land, in dem der Bildungsabschluss der Kinder am meisten vom Bildungsabschluss und vom Gehalt der Eltern abhängt. Das heißt eben, es geht um die Frage, weil das ist eigentlich eine rhetorische Frage, ist es gut so, dass das davon abhängt, beziehungsweise was könnte man tun? Und sollten wir nicht lieber erstmal bei uns anfangen, bevor wir mit dem Finger auf andere zeigen? Es gibt noch andere Faktoren, von denen der Zugang zur Bildung abhängt. Das eine ist so die Situation der Eltern, aber zum Beispiel auch, ob eine Behinderung vorliegt, ob ein ausländisch gelesener Name da ist. Teilweise ist es auch vom Geschlecht abhängig. Also es gibt eben viele Faktoren, die man vielleicht auch nicht als privilegierte Person sofort auf dem Schirm hat, die beeinflussen, welchen Zugang man zu Informationen hat oder welche Wahrscheinlichkeit man hat, einen Bildungsabschluss zu erreichen, der einem auch eine gewisse berufliche Position sichert.
Und wie sieht das in Bolivien aus?
Und in Bolivien sind die Zugänge auch unterschiedlich. Es ist stark abhängig vom Wohnort. Unter anderem, also auf dem Land, hat man ganz andere Chancen, Schulbildung zu erlangen als in der Stadt. Eine Folge davon ist, dass viele junge Menschen das Land verlassen. Also da hängen dann noch ganz andere Themen dran als bei uns. Es gibt dieses dreigliedrige Schulsystem wie bei uns nicht, was Vor- und Nachteile hat. Aber generell sind auch da die Zugänge ungleich verteilt. Wir haben jetzt, vielleicht kann ich das kurz einschieben, das haben wir auch im Werkheft etwas ausführlicher dargestellt, eine Initiative vorgestellt. Das ist etwas ungewöhnliche Bildungsinitiative. Es geht um ein Gefängnis. Das ist ein Gefängnis in Santa Cruz, ist das größte von Bolivien. Und da arbeitet das Pastoralteam der Erzdiözese. Und zwar ist es so, dass in dem Gefängnis, es gibt einen Männerteil oder es gibt drei Männerteile, es gibt einen Frauenteil. Dass die Häftlinge weitgehend sich selbst überlassen sind. Also es gilt auch als so einer der gefährlichsten Orte der Welt. Es gibt wenig Infrastruktur, also die Leute sitzen da größtenteils rum. Also das Team der Gefängnisseelsorge möchte eben dafür sorgen, dass sie erstens irgendwie was zu tun haben in ihrer Zeit und dass sie also entweder was Handwerkliches lernen können, wie zum Beispiel Näherei oder Bäckerei, werden da verschiedene Workshops angeboten oder verschiedene Kurse. Und dass sie das auch zum Anlass nehmen, zu überlegen, wie soll mein Leben eigentlich weitergehen, wenn ich hier wieder rauskomme. Dann gibt es viele Frauen vor allem, die ihre Kinder mit ins Gefängnis nehmen. Also es gibt viele Kinder, die in dem Gefängnis leben, einfach weil die Frauen draußen niemanden haben, der auf die Kinder aufpassen könnte. Das heißt, das Team der Gefängnisseelsorge schaut dann eben auch, das ist die betreibende Schule, dass die Kinder, dass deren Schulbildung nicht drunter leidet und die eben auch einen Abschluss erreichen und jetzt nicht darunter leiden müssen oder mehr drunter leiden müssen als eh schon, dass ihre Eltern im Gefängnis sitzen eben.
Du hast die unterschiedlichen Probleme bei Bildungszugängen geschildert, die uns jetzt aus deutscher Sicht in Bolivien nochmal vielleicht viel dramatischer erscheinen. Aber du hast auch gesagt, dass wir in Deutschland wenig Grund haben, damit Finger auf andere zu zeigen. Was könnt ihr im Rahmen der Partnerschaftsarbeit, wo könnt ihr da Akzente setzen?
Gut, wir können einmal eben darauf hinweisen, auf die Situation, wie es in Deutschland ist, weil ich eben, wie gesagt, glaube, dass vielen privilegierten Menschen das nicht so bewusst ist. Und ja, eben zweitens auch gegenseitig gucken, was läuft vielleicht bei uns besser, was läuft bei euch besser, was könnte man vielleicht übernehmen, wo könnte man nochmal verstärkt drüber nachdenken. Genau, also gerade so dieses, das ist übrigens auch eins der Kollektenprojekte, was am 6. Oktober mitfinanziert wird im Gefängnis, fand ich super spannend, weil, also ich glaube auch, dass den wenigsten, die nicht im Gefängnis sitzen in Deutschland, die Situation in den deutschen Gefängnissen eigentlich bekannt ist. Also so einfach so als Anregung, da mal weiterzudenken und auch vielleicht erstens bei sich vor Ort zu gucken, wie ist die Situation, was kann ich da machen, kann ich mich irgendwie politisch engagieren, um da was zu ändern oder was kann ich vielleicht im Alltag ändern, wenn ich was sehe. Ja, und das Zweite ist natürlich also ich habe es eben schon angedeutet, es gibt die Bolivien-Kollekte am 6. Oktober, wo eben so Initiativen wie dieses Projekt im Gefängnis mitfinanziert werden.
Und die Bolivien-Kollekte ist ja sozusagen und dann auch der Abschluss der Bolivien-Partnerschaftswoche. Diese Impulse, von denen du gerade jetzt gesprochen hast, da ist die Bolivien-Partnerschaftswoche, denke ich, ja nochmal eine gute Gelegenheit, ja, sich solche Impulse abzuholen.
Ja, das auf jeden Fall.
Und deshalb packen wir die Infos zur Bolivien-Partnerschaftswoche nochmal in die Shownotes, aber natürlich auch alle anderen Infos rund um die Bolivien-Partnerschaft, um die Themen, die wir gerade besprochen haben. Ja, Katharina Nillis, Bolivien-Referentin bei der Diözesanstelle Weltkirche des Bistums Trier. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.